Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein.
Barmherzigkeit. Das ist das Jahresthema in unserem Süddeutschen Gemeinschaftsverband. Und heute geht es um das Unterthema: Die Barmherzigkeit Gottes führt zur Buße und Umkehr. Und als Predigtext haben wir heute einen Abschnitt aus Joel 2, die Verse 12 bis 27. Ich habe darauf vertraut, dass ihr in Weltstädten immer schön eure Bibel mitbringt. Und ich bitte euch jetzt einfach auch den Text mitzulesen. Es ist nicht ganz einfach, dieser Text, aber sehr inhaltsreich. Und es lohnt sich, über diesen Text wirklich auch unter dem Stichwort die Barmherzigkeit Gottes führt zur Buße und zur Umkehr nachzudenken. Also Joel 2, die Verse 12 bis 27. Und da heißt es, ich lese nach Luther: Doch auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte, und es reut ihn bald die Strafe. Wer weiß, ob er nicht umkehrt und es ihn reut und er Segen zurücklässt, so dass ihr opfern könnt Speisopfer und Trankopfer dem Herrn, eurem Gott. Blast die Posaune zu Zion, sagt ein heiliges Fasten an, ruft einen Feiertag aus, versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, sammelt die Ältesten, bringt zusammen die Kinder und die Säuglinge. Der Bräutigam gehe aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Lasst die Priester des Herrn Diener weinen zwischen Vorhalle und Altar und sagen: Herr, schone dein Volk und lass dein Erbteil nicht zu Schanden werden, dass Völker über sie herrschen. Warum willst du unter den Völkern sagen lassen, wo ist nun ihr Gott? Da eiferte der Herr um sein Land und verschonte sein Volk. Und der Herr antwortete und sprach zu seinem Volk: Siehe, ich will euch Getreide, Wein und Öl die Fülle schicken, dass ihr genug daran haben sollt. Und ich will euch nicht mehr unter den Völkern zu Schanden werden lassen. Und ich will den Feind aus Norden von euch wegtreiben und ihn in ein dürres und wüstes Land verstoßen. Seine Spitze in das östliche Meer und sein Ende in das westliche Meer. Er soll verfaulen und stinken, denn er hat Großes getan. Fürchte dich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich und getrost, denn der Herr hat Großes getan. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere auf dem Felde, denn die Auen in den Steppen grünen und die Bäume bringen ihre Früchte und die Feigenbäume und Weinstöcke tragen reichlich. Und ihr Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch den Lehrer zur Gerechtigkeit gibt und euch herabsendet Regen, Frühregen, Spätregen wie zuvor, dass die Tennen voll Korn werden und die Keltern Überfluss an Wein und Öl haben. Und ich will euch die Jahre erstatten, deren Ertrag die Heuschrecken, Larven, Geschmeiß und Raupen gefressen haben. Mein großes Heer, das ich unter euch schickte, ihr sollt genug zu essen haben und den Namen des Herrn eures Gottes preisen, der Wunder unter euch getan hat. Und mein Volk soll nicht mehr zuschanden werden. Und ihr sollt erfahren, dass ich mitten unter Israel bin, dass ich der Herr, euer Gott, bin und sonst keiner mehr. Und mein Volk soll nicht mehr zuschanden werden. Soweit dieser Abschnitt. Für mich ein spannendes Wort, was hier der Prophet Joel seinem Volk Israel sagt. Es ist die Zeit in Israel nach dem babylonischen Exil. Und während seiner täglichen stillen Zeit die Bibel liest, wie das der Hermann vorhin auch nochmal erwähnt hat, Bibellesen ist ganz wichtig. Der hat jetzt so in den letzten Tagen in der fortlaufenden Bibellese die Geschichte der Könige Israels gelesen und wie das zur Katastrophe geführt hat, dass Israel bzw. Juda in die babylonische Gefangenschaft kam unter Nebukadnezar. Das Land wurde zerstört, Jerusalem, der Tempel wurde zerstört und die Elite des Volkes wurde eben nach Babylon verschleppt. Und dann sind sie 70 Jahre, also ein ganzes Menschenleben lang, in Babylon. Und dann dürfen sie zurückkehren in ihr Heimatland, nach Juda, nach Israel. Und dann finden sie eine Situation vor wie Deutschland nach dem Krieg. Die Städte zerstört, die Infrastruktur zerstört, viele Menschen traumatisiert und alles muss wieder neu aufgebaut werden. Auch die politischen, auch die wirtschaftlichen, auch die religiösen Strukturen müssen neu angelegt werden. Und die Israeliten arbeiten pausenlos am Wiederaufbau. Und da geschieht ein Wunder, ein Wirtschaftswunder. Wohlstand kommt wieder auf. Lebensfreude kehrt wieder ein. Es gibt plötzlich wieder genug zu essen und zu trinken gibt es nicht mehr nur Wasser, sondern Wein. Kann man nachlesen, Kapitel 1, Vers 5 bei Joel. Und als das Land wieder in einem ordentlichen Zustand ist, als es den Menschen wieder äußerlich ganz gut geht, kommt plötzlich eine schreckliche Heuschreckenplage. Und die Heuschrecken, die fressen alles kahl. Und das Land befindet sich von einem Tag auf den anderen in einer Krise. Und dann sagt Joel, Kapitel 1, Vers 10 bis 12, das Feld ist verwüstet und der Acker ausgedörrt, das Getreide ist verdorben, der Wein steht jämmerlich und das Öl kläglich. Die Ackerleute sehen traurig drein und die Weingärtner heulen um den Weizen und um die Gerste, weil aus der Erde auf dem Feld nichts werden kann, weil der Weinstock verdorrt ist und der Feigenbaum verwelkt, auch die Granatbäume, Palmbäume und Apfelbäume, ja, alle Bäume auf dem Felde sind verdorrt. So ist die Freude der Menschen zum Jammer geworden. Also Joel stellt fest, die Heuschrecken haben das Land kahl gefressen und das Land neu ruiniert. Und von einem Tag auf den anderen ist das Land in der Krise und viele Existenzen sind bedroht. Und plötzlich ist die große Frage, wie kann es weitergehen? Und jetzt ist es die Aufgabe des Propheten, dem Volk Israel diese Plage, diese Heuschreckenplage, geistlich zu deuten. Und das ist immer die prophetische Aufgabe. Es gibt die Nachrichten, die Bühne, da wird was abgefilmt, was eben so äußerlich vor sich geht, da wird darüber berichtet. Das ist die eine Sicht der Dinge. Der Prophet, der sieht sozusagen hinter die Bühne, wer im Hintergrund die Fäden zieht. Und das ist eben die prophetische Rede. Und der Prophet, der sieht hinter all dem, was geschieht, das Handeln Gottes. Gott zieht im Hintergrund die Fäden. Und das, was auf der Bühne läuft, was in den Nachrichten kommt, das ist nur eine Sicht der Dinge. Im Hintergrund ist Gott am Wirken. Das ist diese göttliche Einsicht, die der Prophet hat. Und so sagt Joel im Kapitel 2, die Verse 12 und 13, doch auch jetzt noch spricht der Herr, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Mit anderen Worten, bemüht euch nochmal um eine ganz andere Sicht als das, was euch in den Nachrichten präsentiert wird, als das, was so auf der Bühne gespielt wird. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Das war damals im Alten Testament, die Kleider zerreißen, das war so ein Zeichen des Entsetzens, des Betroffenseins. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und es gereut ihn bald der Plage. Joel kritisiert, dass die Israeliten über ihren neu gewonnenen Wohlstand Gott vergessen haben. Sie haben ihre Herzen an den neuen Wohlstand gehängt, an ihre Getreidefelder, an ihre Obst- und Ölplantagen, an ihre Weinberge. Und ihr Denken und ihr Sorgen hat sich letztlich nur noch darum gedreht, wie man den Ertrag noch steigern kann, wie man den Gewinn noch steigern kann. Und ihr Herz war eben nicht mehr ungeteilt bei Gott. Natürlich hat man noch die religiösen Traditionen eingehalten, den Sabbat gefeiert einmal in der Woche. Man ging auch noch in die Synagoge, hat noch das Wort Gottes auch noch irgendwo gelesen. Aber die restlichen 6 Tage, da hat sich das Denken mehr oder weniger um die Obst, um die Weinberge, um die Ölplantagen und so weiter gedreht. Darum sagt Gott, zerreißt eure Herzen, bekehrt euch, denkt um und sucht die Schuld der Krise nicht ständig irgendwo anders, sondern bei euch selbst. Ihr seid nicht nur Opfer, sondern auch Täter. Starker Tobak, was hier der Prophet dem Volk Gottes zu sagen hat. Also nochmal anders ausgedrückt, Joel verteilt keine Trostpflästerchen. So nach dem Motto, es wird schon wieder. Er macht ihnen deutlich, er hält ihnen den Spiegel vor, ihr habt über eurem Wohlstand Gott vergessen. Und darum kehrt um. Darum denkt um. Und umdenken und umkehren ist mit das Schwerste, was man von einem Menschen fordern kann. Denn wenn ein Mensch umdenkt und umkehrt, dann gibt er zu, ich habe bisher falsch gedacht und bisher in die verkehrte Richtung marschiert. Umkehren und umdenken geht gegen den eigenen Stolz. Und ich denke immer noch an ein Gespräch, so, da hat mir jemand mal so unter 4 Augen gesagt, ich weiß, Sie haben recht. Sie haben 100% recht. Aber das gebe ich nicht öffentlich zu. Ich habe ihn dann gefragt, ja, warum nicht? Dann sagte er, wenn ich das öffentlich zugebe, dann verliere ich mein Gesicht. Dann verliere ich mein Gesicht. Und ich habe damals in diesem Gespräch so gemerkt, da lügt sich ein Mensch selbst was in die Tasche. Und das ist wirklich eine Fähigkeit, die hat jeder von uns, sich selbst in die Tasche zu lügen. Auch ein Volk kann sich selbst in die Tasche lügen und sich das Leben nach dem Pippi-Langstrumpf-Prinzip gestalten. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und ich lüge mir was vor. Ich weiß es auch, aber ich habe Angst, mein Gesicht, meine Fassade zu verlieren. Und jetzt zeigt Joel, der Prophet, wie Gott in seiner Barmherzigkeit ein Volk, aber auch einen einzelnen Menschen zum Umdenken und auch zur Buße bringt. Vers 18, da heißt es, da ereiferte der Herr um sein Land und verschonte sein Volk. Da eiferte der Herr um sein Land und verschonte sein Volk. Was heißt das? Israel, mach dir mal bitte bewusst, in wessen Land du lebst und wessen Volk du bist. Mach dir das mal bitte bewusst, in wessen Land du lebst und wessen Volk du bist. In wessen Land lebt Israel? In wessen Land arbeitet Israel? In wessen Land verdient Israel sein Geld? In wessen Land? In des Herrn Land. Das ist das Land des Herrn, was er ihnen gegeben hat. Wessen Volk ist Israel? Des Herrn Volk. Und ich denke, das ist der erste Schritt in einem Umdenkprozess, dass ein Volk oder auch ein Mensch lernt, sich selbst einzuordnen. Wem gehöre ich eigentlich? Wem gehöre ich? Und Israel muss klar werden, das Land, in dem wir leben, das gehört letztlich nicht uns, es ist uns nur geliehen. Für eine bestimmte Zeit. Wir sind Gottes Volk. Wir gehören nicht uns selbst. Wir sind sein Volk. Das müssen die Israeliten an dieser Stelle neu lernen. Wir gehören nicht uns selbst. Was wir sind, was wir haben, ist nicht unser eigener Verdienst. Und das kann man auch runterbrechen auf die ganz persönliche Ebene. Denk mal nach, du gehörst nicht dir selbst, auch nicht deinem Mann oder deiner Frau, auch nicht deiner Arbeit, deiner Karriere. Was du bist und was du hast, ist letztlich nicht dein Verdienst. Paulus schreibt mal an die Christen in Korinth und dann fragt er sie, was hast du, das du nicht empfangen hast? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Das ist ja das Geheimnis, dass das ein Mensch plötzlich entdeckt. Letztlich ist alles Gnade, alles geschenkt. Denk mal drüber nach. Eine große Aufgabe. Und der Herr antwortet, Vers 19, und der Herr antwortete und sprach zu seinem Volk, siehe, ich will euch Getreide, Wein und Öl die Fülle schicken, dass ihr genug daran haben sollt und will euch nicht mehr unter den Völkern zu Schanden werden lassen. Also Gott ergreift hier die Initiative, ich will euch Getreide, Wein und Öl die Fülle schicken. Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist, da kommt bei denen auch so plötzlich die Frage auf, ja, was haben wir eigentlich davon, dass wir diesem Jesus da nachfolgen? Wir haben alles verlassen, wir sind dir nachgefolgt, fragen sie. Was haben wir denn davon? Und dann fragt Jesus zurück, habt ihr je Mangel gehabt? Habt ihr je Mangel gehabt? Seid ihr je zu kurz gekommen? Und die Jünger, die müssen zugeben, Mangel hatten wir nie. Mangel hatten wir nie. Wir sind nie zu kurz gekommen. Und darum sagt Jesus auch in der Bergpredigt, wie gesagt, ich habe es ja vor 14 Tagen hier schon erwähnt, ich hoffe, dass ihr es gemacht habt, einfach mal jeden Tag die Bergpredigt zu lesen, eine Woche lang. Und dieser Satz, was der Hermann schon vorgelesen hat, Jesus sagt, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Sammelt euch besser Schätze im Himmel. Und in diesem Leben, sagt Jesus, ist mir im Grunde genommen alles geliehen. Und Gott verspricht auch hier seinem Volk, ihr kommt nicht zu kurz, wenn ich bei euch an der ersten Stelle stehe. Wenn ihr euer Vertrauen auf mich und nicht auf eure äußerlichen Einnahmequellen stützt. Ihr kommt nicht zu kurz, wenn ihr euch zu mir bekehrt von ganzem Herzen. Und ich denke, das können viele unter uns auch so bezeugen. Und dann verheißt Gott den Israeliten eine neue Zukunft. Ab Vers 20, ich will den Feind aus Norden von euch wegtreiben und ihn in ein dürres und wüstes Land verstoßen, seine Spitze in das östliche Meer und sein Ende in das westliche Meer. Er soll verfaulen und stinken, denn er hat Großes getan. Man muss sich das einfach mal so bildlich vorstellen. Der Heuschreckenschwarm erreicht von einem Meer im Westen, das Mittelmeer, bis zum anderen Meer im Osten, das Tote Meer. Und dieser riesen Heuschreckenschwarm, der hat alles lahmgelegt. Vor einem Jahr etwa war in Afrika auch so eine Heuschreckenplage. Die Heuschrecken haben auch alles kahl gefressen. Und dann ist plötzlich eine Krise da. Aber von denen heißt es hier, sie sollen verfaulen und stinken. Mit anderen Worten, die Krise hat keine Zukunft. Und das ist der zweite Schritt in einem Umdenkprozess, dass ein Mensch und ein Volk erkennt, das Wiedergöttliche, das hat keine Zukunft. Das Wiedergöttliche hat keine Zukunft. Ich und wir, kein Mensch kann sein Leben auf etwas Wiedergöttliches aufbauen. Ich bin heute Nacht von einer Bonhoeffer Studienreise zurückgekommen. Wir waren im Osten Deutschlands, auch in Polen, wo Bonhoeffer gewirkt hat, während dem Dritten Reich. Und da haben wir das Wiedergöttliche an vielen Stellen natürlich nochmal so dokumentarisch gesehen. Damals war es der Faschismus, der Nationalsozialismus. Dann im Osten Deutschlands war es der Sozialismus. Alles ist untergegangen. Aber auch der Kapitalismus wird untergehen. Alles, was mit Ismus endet, ist wiedergöttlich. Und das hat keinen Bestand. Darauf kann ich mein Leben nicht bauen. Deshalb sagt Jesus, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, egal unter welchem Ismus, wo sie die Motten und der Rost fressen und die Diebe einbrechen und stehlen. Die Schätze werden verfaulen, werden stinken wie die Heuschrecken damals. Und dann sagt hier Joel weiter, fürchte dich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich und getrost, denn der Herr hat Großes getan. Wohlgemerkt, Gott hat die Krise kommen lassen, die Krise der Heuschrecken. Der Herr hat Großes getan, er hat hier ein Zeichen gesetzt. Und der Prophet Amos sagt an einer anderen Stelle, ist auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut. Das halten wir kaum aus. So in unserer Zeit, wo wir immer nur das Gefühl haben, Gott muss dafür sorgen, dass es mir gut geht. Ist auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut. Und darum verheißt Gott seinem Volk hier eine neue Zukunft. Und das ist auch der dritte Schritt im Umdenkprozess, dass ein Mensch und ein Volk erkennt, das ist noch nicht das Ende. Hat mich jetzt gerade bei dieser Studienreise nochmal beeindruckt. Wir waren auch in der Gedenkstätte im KZ Buchenwald und von dort wurde Bonhoeffer dann nach Flossenbürg gebracht, wo er hingerichtet wurde. Und als er abgeholt wurde zur Hinrichtung, da hat er seine Mitgefangenen zugerufen, das ist noch nicht das Ende. Ich gehe ins Leben. Das ist der dritte Schritt im Umdenkprozess, dass das ein Mensch oder ein Volk erkennt. Das, was ich jetzt erlebe, ist noch nicht das Ende. Das ist noch nicht das Ende. Mit Gott gibt es immer eine Zukunft. Selbst wenn ich an einem Grab stehe. Und ich bin schon an vielen Gräbern gestanden. Mit Gott gibt es immer eine Zukunft. Immer. Und darum fürchtet euch nicht, ihr Tiere auf dem Felde, denn die Auen in der Steppe grünen und die Bäume bringen ihre Früchte und die Feigenbäume und Weinstöcke tragen reichlich. Und ihr, Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch den Lehrer zur Gerechtigkeit gibt und auf euch herabsendet Regen, Frühregen und Spätregen wie zuvor, dass die Tinnen vollkommen werden und die Keltern Überfluss an Wein und Öl haben. Und ich will euch die Jahre erstatten, deren Ertrag die Heuschrecken, Larven, Geschmeiß und Raupen gefressen haben, mein großes Heer, das ich unter euch schickte. Wohlgemerkt, Gott hat also diese Krise der Heuschrecken heraufgeführt. Und jetzt soll Israel eben in dieser Krise erkennen, wir haben es in dieser Plage, in diesem Niedergang mit unserem Gott zu tun. Damit ein Volk umdenkt, damit ein Volk umkehrt. Es ist Barmherzigkeit Gottes, wenn er eine Krise kommen lässt in einem Leben, damit ein Mensch umkehrt, damit ein Mensch umdenkt. Es ist Barmherzigkeit Gottes, wenn er auf diese Weise eingreift. Und wo Gott eingreift, entsteht auch wieder neues Leben. Was vorher abgefressen und verödet ist, fängt neu an zu blühen und Früchte zu tragen. Die Barmherzigkeit Gottes führt zur Umkehr, führt zum Umdenken. Und drei Schritte, wie dieser Umkehrprozess geht, denn die haben wir beobachtet. Ich fasse es nochmal zusammen. Ein Mensch und ein Volk muss lernen, sich selbst einzuordnen, wem gehöre ich wirklich? Wem gehöre ich wirklich? Denk mal drüber nach. Heute und die nächste Woche. Wem gehöre ich wirklich? Und zweites, ein Mensch und ein Volk muss erkennen, das Wiedergöttliche hat keine Zukunft. Ich kann mein Leben nicht auf etwas Widergöttliches aufbauen, auf irgendeinen Ismus kann ich mein Leben nicht bauen. Deshalb war mir auch dieses Lied wichtig. Nie baue ich mein Leben auf Sand, wenn ich jeden Schritt mit ihm gehe. Da baue ich nicht auf irgendwelche Ismen. Und ein drittes, ein Mensch und ein Volk erkennt, das ist noch nicht das Ende. Auch wenn ich manches Mal das Gefühl habe, ich kann nicht mehr, das ist jetzt wirklich für mich das Ende. Bei Gott ist selbst mit dem Tod nicht das Ende erreicht. Wir haben als Eingangslied dieses moderne Glaubensbekenntnis gehört. Ich glaube an die Auferstehung. Ich glaube an die Auferstehung. Selbst der Tod ist bei Gott nicht das Ende. Das heißt, Buße, Umdenken, Neudenken führt dazu, dass ich anders aus einer Krise herauskomme, als ich hineingegangen bin. Und ich erkenne, ich lebe letztlich 24 Stunden am Tag von der Barmherzigkeit Gottes. Und so endet dann dieser Abschnitt hier bei Joel mit dieser Verheißung: Ihr sollt genug zu essen haben und den Namen des Herrn eures Gottes preisen, der Wunder unter euch getan hat und mein Volk soll nicht mehr zu Schanden werden. Und ihr sollt erfahren, dass ich mitten unter Israel bin und dass ich der Herr euer Gott bin und sonst keiner mehr. Und mein Volk soll nicht mehr zu Schanden werden. Wir wollen beten. Lieber Herr, du lässt manche Krise zu. Im großen Getriebe dieser Welt, aber auch in unserem kleinen persönlichen Leben. Und wir danken dir, dass du uns mit jeder Krise zum Umdenken und zur Umkehr rufst. Wir danken dir, dass wir zuerst dein Volk sind und deine Kinder sind, dass wir zuerst dir gehören. Und du hast es uns schon so oft vor Augen geführt, dass das Widergöttliche wirklich keine Zukunft hat. Bewahr uns davor, darauf, auf das Widergöttliche, unser eigenes Leben zu bauen. Und dann, dort wo wir am Ende sind, dort beginnst du neu. Wir sehen das in der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir danken dir, dass selbst der Tod nicht das letzte Wort spricht bei dir und dass du eine Perspektive hast, die aus der Zeit in die Ewigkeit reicht. Hab Lob und Dank dafür und hilf uns, an deiner Barmherzigkeit zu reifen und zu genesen, umzukehren und umzudenken. Amen.